Architekturfunk, der Heinze-Podcast. Herzlich willkommen zum Heinze Architekturfunk, Episode 166 am 28. November 2024. Mein Name ist Kerstin Kunekat und heute spreche ich mit Anke Parson, die ich auf dem Heinze Baunetz Klimafestival interviewt habe. Wir steigen ein ins Gespräch. Herzlich willkommen im Architekturfunk, Anke Parson.
Hallo.
Hallo, du bist Architektin. Co-Gründerin und Geschäftsführerin des Startup-Unternehmens Urban Beta und Co-Gründerin der Station 44.
Wie sagt genau, ihr? Richtig, Station 44. Station 44.
Ja. Sprechen wir zuerst über Urban Beta, würde ich vorschlagen. Urban Beta beschäftigt sich mit zwei Projekten, Beta Hood und Beta Port. Mhm. Und Beta Hood ist ein kollaboratives Forschungsprojekt von Urban Beta, ARUB, der Berliner Stadtmission und der Bauhaus-Universität Weimar. Eine Siedlung in Berlin, die 2023 fertiggestellt wurde. Um was für ein Projekt handelt es sich dabei genau?
Das war ein Forschungsprojekt, was wir, wie gesagt, mit ARUB und der Universität Weimar hatten. Und das ist auch sozusagen die Keimzelle für alle weiteren Entwicklungen bei uns, nämlich auch den Beta-Port, da wir in dem Forschungsprojekt untersucht haben, wie eine mobile Nachbarschaft funktionieren könnte. Also wie kommen wir weg von Containerdörfern, von vielleicht auch Interimsbauten, die wirklich nur für kurze Zeit gedacht sind, hin zu langfristigen qualitativen Räumen, die wir ständig auf- und abbauen können, die wie Nomaden umziehen können und sozusagen von Baufeld zu Baufeld wiederverwendet werden können. Und in dem Forschungsprojekt haben wir das sozusagen einmal aus ökologischer, ökonomischer und auch sozialer Sicht untersucht, deswegen auch die Stadtmission, also welcher Benutzersplit, ne, kann für bestimmte Nachbarschaften in Frage kommen. Und wie gesagt, aus ökologischer Sicht und architektonischer Sicht haben wir damals eben gemerkt, dass es kein Bausystem zu der Zeit, muss man dazu sagen, gab, was wirklich diese Zirkularität und die Reversibilität im Bausystem bereits auf dem Markt gibt.
Und die Container, die stehen ja meistens auch länger da. War das auch so euer Anreiz zu sagen, hier soll mehr Qualität haben?
Genau, genau. Also gerade wenn man auch an Schüler denkt, die vielleicht in Containern unterrichtet werden, bis hin zu Flüchtlingsunterkünften. Ich glaube, es gibt da menschenwürdigere Umgebungen, die wir bauen können und ja, die auch ökonomisch funktionieren können.
Und sag noch mal kurz, Berliner Stadtmission ist ja für Obdachlose, oder?
Richtig, die Berliner Stadtmission beschäftigt sich hauptsächlich genau im Bereich der Obdachlosenhilfe, aber auch anderer, also sie haben unterschiedliche Themenfelder, aber in dem Fall ging es um die Obdachlosenhilfe. Und die Frage war auch, wie zum Beispiel unterschiedliche Nutzergruppen in solchen Quartieren eben auch eine bessere soziale Integration erfahren können.
Also geht es nicht nur um die Konstruktion, sondern auch um soziale
Nachhaltigkeit. Genau, bei der Beta Hood auf jeden Fall. Und da sind wir so weit gegangen, das muss ich vielleicht kurz revidieren. Wir sind so weit gegangen, dass wir auch Grundstücksanalysen gemacht haben, wo solche Quartiere stattfinden könnten. Bis jetzt haben wir es aber nicht umgesetzt. Ne? Also da sind wir weiterhin für alle Gespräche offen und haben uns dann aber jetzt erstmal auf das Bausystem sozusagen fokussiert, den Beta-Port.
Und welche Rolle spielen generell die vier unterschiedlichen Forschungspartner? Also Berliner Stadtmission haben wir jetzt ja erfahren. Was macht ARUB und die Bauhaus-Universität Weimar?
Genau, also Stadtmission, wie gesagt, für den sozialen Aspekt. ARUB hat unterstützt im Thema Kreislaufwirtschaft und Materialitäten, hat mit uns zusammen geforscht. Und die Bauhaus-Universität Weimar hat sich mit der Versorgung, also alles, was sozusagen Leitungsführung, Wasseranschlüsse, also wie kann sozusagen das auch im Tiefbau und in der Versorgung in so einer mobilen oder auch Pop-up-Version eines Quartiers funktionieren.
Ja, also das heißt, diese Siedlung kann sich dann vor allen Dingen nur da niederlassen, wo die Infrastruktur schon da ist. Oder gehört das mit dazu, die auch
genau, anzunehmen? Genau, also es war ja eher auch eine Variantenuntersuchung. Es gibt in Deutschland, wie gesagt, einen Anschlusszwang. Also sobald wir uns wirklich in den Bereich des Wohnens begeben, brauchen wir einen Anschluss. Nichtsdestotrotz, auf dem Markt gibt es genug Lösungen, die zum Beispiel auch ohne einen Wasser- oder Schmutzwasseranschluss funktionieren können, auch in bestimmten Größenordnungen. Das eben auch gerne im Forschungsbericht nachlesbar, haben wir sozusagen in unterschiedlichen Varianten einmal dargestellt.
Um eben auch die scheinbar in Stein gemeißelten Regelungen auch mal zu hinterfragen.
Genau. Ja. Was auch interessant war, wir haben uns viel mit dem Baurecht auseinandergesetzt, ob es eben immer diese langen Bebauungsplan und auch Baurechtsprozesse braucht oder ob wir nicht schnellere Pop-up-Quartiere, ne, in Form von fliegenden Bauten auch errichten können. Das war auch Teil des Forschungsprojektes und das ist auch spannend, dass diese Überlegungen jetzt auch im Betaport-System mit Anwendung finden. Da kommen wir gleich noch dazu, dass wir eben Gebäude als fliegende Bauten schneller ohne Bauanträge bauen können.
Mhm. Ich kenne eigentlich nur temporäre Bauten, die viel länger stehen als ursprünglich geplant. Soll das jetzt eine Kehrtwende auch herbeiführen? Oder also warum braucht man das?
Nichts hält länger als das Provisorium oder so, ja, sagt man. Ne? Ich glaube, für uns ist die Wichtigkeit, dass wir die Option haben, es rückbauen zu können und umbauen zu können. Wir kommen ja gleich zum Betaport-System, aber da geht es eben genau darum, dass wir ein Angebot schaffen, ne? Dass Räume sich verändern können, wiederverwendet werden können, in unterschiedlichen Formationen eingesetzt werden können. Und wir sagen aber, es kann 3 Tage stehen, es kann aber auch 100 Jahre stehen. Ne? Also uns ist das erstmal egal, wir wollen nur die Bauteile genutzt haben.
Und dass es vor allen Dingen dann kreislaufgerecht rückbaubar ist, ne? Genau, das, wie gesagt, Betaport, kommen wir gleich zu. Nochmal zur Forschung selber, welche Methodik habt ihr angewendet und welches Ziel habt ihr konkret, welches Forschungsziel?
Ja, genau. Also es war eine sehr starke Mischung von Nutzerbefragungen im Sozialen bis hin zu auch unterschiedlichen Bauprodukten, die untersucht wurden, bis hin zu aber auch wirklich einer Case Study. Das heißt, wir haben ein Grundstück in Berlin dann auch eruiert, was sich für genauso eine Nachbarschaft eignen würde. Da ist ein B-Plan-Prozess drauf, ne? Planungsprozess stockt. Wir können es aber zwischendrin eben beleben oder schon zwischennutzen. Und anhand dieses Projektes haben wir dann auch einmal den kompletten Bauablauf und auch Kosten, die Kostenindikationen, ne, und Nachhaltigkeitsberechnungen durchgespielt, wie sich sowas eben auch auf 5 oder 10 Jahre tragen könnte und wie es funktionieren könnte, um dann in einen Leitfaden das Ganze zu enden. Das heißt, das Hauptziel dieser Forschung ist, eher einen Leitfaden an die Hand zu geben, unter welchen Bedingungen oder mit welchen Regeln oder Aspekten man solche Nachbarschaften errichten könnte.
Mhm. Und für wen sind die Ergebnisse relevant?
Für unterschiedlichste Stakeholder im Bereich der Stadt. Planung und auch Stadtumsetzung, angefangen von natürlich Wohnungsbaugesellschaften, die ja auch in Berlin die Aufgabe haben, gerade Wohnflächen in großem Maßstab zu errichten, mit denen wir zum Beispiel auch gesprochen haben und die gemeint haben, ja, aber wir sind nur für permanente Neubauten zuständig, wo wir aber wiederum sagen, ja, aber wir brauchen ja schnellen Wohnraum. Genau, ich glaube, da braucht es einfach noch ein bisschen Gesprächsbedarf, aber natürlich auch Projektentwickler, Architekten, eigentlich alle, die am Bau beteiligt sind, die die Stadt von morgen mitgestalten.
Es gibt da dieses Bauturbo-Gesetz, wogegen sich die Bundesarchitektenkammer zum Beispiel stark macht, dass es eben wieder rückgängig gemacht wird, dieses Gesetz, weil man eben Angst davor hat, dass eine minder gute Qualität gebaut wird, vor allen Dingen die Gestaltung darunter leidet. Wie seht ihr das?
Ja, total. Also ich glaube, die Chance im Temporären zu sehen, ne, das ist bei uns ja ein bisschen wirklich in der DNA.
Ihr seid ja alle ArchitektInnen, also die Gestaltung liegt euch da auch mit am Herzen und woher kommt das, dass das Temporäre euch so in der DNA liegt?
Das ist eine gute Frage. Ich glaube, das ist durch unterschiedliche Stationen bei uns im Leben gekommen. Also alle Architekten oder auch Erfinder des Betaports haben viel, sei es durch Pop-up-Architektur für bestimmte Messen bis hin zu Interimsbauten und auch so Nachbarschaftsaktivierungen, die halt auch oft im Temporären starten und sich dann, ne, durch genossenschaftliche Projekte verstetigen. Das haben wir einfach schon sehr lang drin gearbeitet und so sind diese Ideen dann über diese Forschung immer handfester geworden, dass wir gesagt haben, nee, das ist etwas, das gibt's gerade noch nicht. Ne? Diese wiederverwendbaren Bauteile, lasst uns mal darauf konzentrieren, wie sowas aussehen könnte.
Dann kommen wir mal zum Betaport. Das ist ja ein sehr konkretes, handfestes, zirkuläres Projekt. Was ist der Betaport nochmal so kurz zusammengefasst?
Genau, also das Produkt Betaport ist ein Holzbausystem aus wiederverwendbaren Bauteilen. Das heißt, wir haben ein Holzhybrid mit Stahl Elementen, den wir sozusagen wirklich wie so ein Lego-Stecksystem ganz einfach auf- und abbauen können. Das heißt, es gibt Knoten, Streben, Stützen. Das Ganze wird zu einem biegesteifen Rahmen verbunden. Und innerhalb des biegesteifen Rahmens sind wir dann sehr frei in der Gestaltung innerhalb unseres Baukastensystems. Das heißt, wir haben Fassaden, Decken, Wände, Innenwände, ne? Und dann kann man je nach Gebäudenutzung das Bausystem eben in unterschiedlichen Formationen auf- und abbauen, relativ einfach auf- und abbauen. Parallel dazu, und deswegen nennen wir uns auch ein Tech-Unternehmen, entwickeln wir eine Plattform, weil wir gemerkt haben, wenn wir uns mit wiederverwendbaren Bauteilen beschäftigen, wollen wir auch wissen, wo sind die Bauteile? Wie geht's den Bauteilen? Wann kommen die Bauteile wieder zum Einsatz? Weil einfach nur wiederverwendbare Bauteile hilft erstmal nichts, weil irgendjemand muss sich für diese Bauteile auch verantwortlich fühlen. Ne? Man muss sich um die Qualität der Bauteile kümmern. Man muss wissen, wann sie, wie gesagt, wo zur Verfügung stehen. Das heißt, wir beschäftigen eben uns viel mit Bauteiltracking, mit Abbilden des kompletten Lebenszykluses um das Bauteil.
Arbeitet ihr da mit Madasta zusammen oder macht ihr eure eigene? Also du sagst Tech-Unternehmen, also seid ihr sozusagen mit eurer eigenen Datenbank?
Wir sind mit unserer eigenen Datenbank unterwegs, weil es auch wichtig ist, weil wir sozusagen da ja auch bauteilbezogen agieren. Aber wir sind natürlich Schnittstellen offen. Ne? Also für uns ist es genauso wichtig mit Madasta oder Concula oder unterschiedlichsten jetzt Nachhaltigkeitsberichte, die digital erstellt werden. Also ich glaube, man muss nicht immer alles selber machen. Und es gibt schon sehr viele tolle Produkte da im Markt und wir sollten da einfach Schnittstellen offen agieren. Und wir kennen auch alle und sprechen immer wieder, ne? Wo da vielleicht auch weitere Anpassungen notwendig sind, damit das noch besser in Zukunft miteinander einhergehen kann.
Sind die Bauteile, die ihr jetzt verwendet, dafür auch schon gebraucht oder sind das neue? Für den Betaport meine ich.
Wir haben ein Projekt in Leipzig errichtet, was auch aus gebrauchten Bauteilen besteht.
Das ist das Erste, ne?
Das ist das Erste. Das heißt, wir sind aus dem Messebau dann in auch das permanente Gebäude gegangen. Und das ist auch ein sehr schönes Beispiel, weil wir hatten da nur 3 Monate Zeit. Also von Vertragsunterzeichnung bis Nutzungsbeginn. Und normalerweise ist das ja nicht möglich in der Architektur. Und das war eben nur möglich, weil wir zum größten Teil gebrauchte Bauteile eingesetzt haben und zum anderen das Gebäude als fliegenden Bau errichtet haben und dann in der Nutzung den Bauantrag nachgezogen haben. Das heißt, das Gebäude ist jetzt ein ganz normales, permanentes Gebäude, was da ganz viele Jahre stehen kann. Aber aus Gesichtspunkten des Zeitdrucks haben wir es eben als Pop-up, als fliegenden Bau errichtet, sind in die Nutzung gegangen und haben es dann in ein permanentes Gebäude überführt.
Ach so rum.
Genau.
Ja. Das ist interessant. Wo steht das nochmal?
In Leipzig. Das ist auf der International School auf dem Hinterhof. Ein Erweiterungsbau für ihren Schulbetrieb.
Wer es sich anschauen will.
Ja, gerne. Gerne auf uns zukommen. Wir können auch Touren machen.
Ihr habt auch auf der Website stehen, wir setzen revolutionäre Roboterbautechnologien ein, die durch KI und Automatisierung angetrieben wird. Wie sieht das genau aus?
Genau. Dass der Holzbau zu dem konventionellen Bauen in irgendeiner Form in den Wettbewerb treten kann, müssen wir natürlich sehr effizient werden. Ne? Und Effizienz erreichen wir eben dadurch, dass wir einmal auf die Planung schauen. Das heißt, wir entwickeln auch unsere eigenen Planungstools, Kostenkalkulationstools. Das heißt, wir können viel, viel schneller und auch sehr bauteilbezogen von dem ersten Tag an. Wir wissen genau, wie viele Schrauben sozusagen im System sind, schon von der ersten Planung an, da auch mit dem System arbeiten, was natürlich da auch eine Zeiteffizienz bedeutet und auch eine Kosteneffizienz. Und das Ganze geht dann natürlich auch weiter, dass wir uns um ganz einfache Schnittstellen in die Produktion kümmern. Wir arbeiten da im Moment hauptsächlich mit unserem Produktionspartner Gebrüder Schütt KG zusammen im Norden, ist einer größeren Holzproduzenten. Aber auch natürlich anderen Industriepartnern, die wir in den Prozess mit einbinden. Und auch hier geht es immer darum, die Schritte in der Produktion natürlich viel, viel effizienter zu machen. Das heißt, wir schauen halt genau, wo sind welche händischen Prozesse, die wir eben noch weiter optimieren können, so dass wir natürlich da auch immer kostensensibler im System werden. Und das Ganze dann eben auf unserer Plattform abgebildet bis hin zu der Logistik, ne? Baustellenmanagement. Weil am Ende geht es uns ja um den Wert in dem Bauteil. Das heißt, wir müssen uns über den kompletten Planungs-, Produktions-, Auf- und Abbauzyklus immer um die Bauteile kümmern, dass es den Bauteilen gut geht und dass wir auch nachweisen können, dass es den Bauteilen weiterhin gut geht, weil nur so können wir wirklich die Werthaltigkeit des Bauteils auch nachweisen.
Und wer ist dann Eigentümer? Also das wird gekauft von, sagen wir mal, der International School in Leipzig, die haben das gekauft.
Nee, das ist ein Mietprojekt. Wir bieten im Moment Kauf- oder Mietobjekte an, je nachdem, wie der Nutzer sozusagen das auch benötigt. Aber wir bieten auch immer eben diese Monitoring-Möglichkeit der Bauteile mit dazu an. Also auch wenn sie gekauft sind, können wir sagen, ne, also im optimalen Fall bauen wir ja auch auf. Also wir können schon den Aufbau und den Abbau trotzdem mit begleiten und dadurch auch mit dokumentieren. Und in der Nutzung gibt es auch Möglichkeiten, über bestimmte Sensorik sozusagen weiter sich um die Bauteile mitzukümmern.
Das heißt, es ist keine Pflicht für die neuen Eigentümer, aber sollten eigentlich alle interessiert dran sein, es so zu machen. Was heißt dann Pflege?
Also wenn es doch mal zu einem Schaden kommen sollte, eines Bauteils, dann geht es natürlich, ist der Schaden, können wir ihn reparieren, muss irgendwas Neues eingesetzt werden. Also das ist natürlich dann auch wichtig, um langfristig auch die Wertigkeit in dem Bauteil natürlich zu erhalten. Oder im Notfall es eben auszuwechseln. Und da ist eben die zweite Besonderheit in unserem Bausystem, dass wir auch alle Bauteile, die ja manchmal trotzdem aus unterschiedlichen Materialitäten bestehen, sortenrein wieder trennen können. Also kommt es wirklich an das Ende des Nutzungszykluses eines Bauteils, dann können wir trotzdem alle Stoffe in ihren Originalstoffkreislauf zurückführen. Also bei uns ist nichts geklebt oder fest verbunden, wie, keine Ahnung, eine Betonwand auf dem Dach oder ähnliches, was man kennt, sodass wir das sehr, sehr einfach auch trotzdem trennen und wieder zurückführen können.
Und was schätzt du, wie oft kann so eine Holzkonstruktion oder wie lang kann die eingesetzt werden und wie oft neu aufgebaut werden?
Da können wir uns ja auch nur auf die Standards und Tabellen sozusagen zurückführen oder darauf abstellen, wo man sagt, dass der heutige moderne Holzbau gleichwertig dem konventionellen Bauen ist, so um die 80 Jahre. Das ist so erstmal allgemein. Ja, wenn man jetzt aber nochmal natürlich auf der Bauteilebene schaut, gibt es dann natürlich Abstufungen. Ein Holzträger kann natürlich bis zu 200 Jahre halten. Es gibt genug Holzhäuser, ja, die wir entkernen, die Holzträger lassen und wieder neu eindämmen zum Beispiel. Fassaden, auch da kommt es natürlich immer drauf an, ne, ist sie bewittert worden? Also das muss man natürlich im Einzelnen dann schauen, bis hin zu den TGA-Komponenten, die sind am kurzlebigsten im Moment. Aber auch da ist es uns eben wichtig, die Kreisläufe zu schließen. Deswegen arbeiten wir da eben mit Industriepartnern, wie zum Beispiel die Firma Trilux, die recyclingfähige Leuchten einsetzt, oder die Firma Tarkett, die 100% ihren Boden zurücknimmt und neuen Bodenbelag aus dem alten herstellt. Oder die Firma Schüco, die eben auch Rücknahmestrategien für Fenster hat. Weil wir können uns ja nur darum kümmern, dass die Bauteile lange im Kreislauf bleiben, ja, und dass es den Bauteilen gut geht und dass sie wieder gut eingesetzt werden können. Aber wir sind natürlich kein Aluminiumverwerter oder kein Glasverwerter oder Linoleum oder was auch immer Verwerter. Das heißt, da sind uns eben die Partnerschaften mit dann wirklich guten, auch zirkulär und Cradle-to-Cradle zertifizierten Industriepartnern wichtig.
Und das animiert ja wahrscheinlich auch die Partner, solche Projekte.
Genau, also wir haben da auch wirklich einen guten Austausch. Wir gehen auf Messen zusammen wie heute und spornen uns da auch gegenseitig an, immer dran zu bleiben am Ball.
Ja, melden sich Interessenten schon früh an, um die Bauteile zu bekommen? Also man weiß ja dann nicht, wann es abgebaut wird wahrscheinlich, aber wie läuft das?
Ja, das ist natürlich im Moment noch spekulativ, weil wir gerade in der ersten Generation sind. Also wir erstellen gerade die ersten Gebäude mit dem ersten Lebenszyklus der Bauteile. Ja. Spannend ist aber, dass wir viel im Interimsbau unterwegs sind. Also oftmals werden Gebäude für 5 Jahre, also von 3 bis 5 bis 7 bis 10 Jahre angefragt. Das heißt, relativ zeitnah kommen wir dann in den zweiten Lebenszyklus und können dann eben auch mit diesen gebrauchten Bauteilen weiterarbeiten. Wir haben auch ein Projekt als Hilfsprojekt in der Ukraine, wo wir einen Schul-Pop-up an beschädigte Schulen bringen, was auch in 1,5 Jahren 2-mal den Standort wechseln wird. Das sind natürlich dann so spannende Projekte, weil da geht es genau darum, dass wir ständig aufbauen, abbauen, wiederverwenden. Und ich glaube, wir müssen da eher noch viel Mut beweisen in der ganzen Projektentwickler- und Umsetzerwelt, sich halt wirklich auch auf diese neuen zirkulären Bauweisen und auch zirkulären Geschäftsmodelle einzulassen.
Also kann man sagen, Betaport ist auch ein Forschungsprojekt, was in der
was
Realität
aber schon im Markt ist und wo wir erste Gebäude mit umsetzen.
Ich würde doch gerne wissen, was die Station 44 ist, wo du ja neuerdings auch Geschäftsführerin bist oder Co-Gründerin.
Genau. Wir sind privat nach Mecklenburg-Vorpommern gezogen, und wollten auch immer gerne da einen Bürostandort aufmachen. Und auf der Suche nach eigentlich 30 Quadratmetern kam diese schöne, wunderschöne alte deutsche Bahnhalle, die eher 700 Quadratmeter hat, die aber so schön war, dass sie mir irgendwie immer wieder über den Weg gelaufen ist. Und durch diesen Raum passiert ja auch immer sehr viel. Das heißt, wir versuchen gerade nicht nur unser Bausystem dort auch auszustellen und Raum in Raumzellen, ne, im ökologischen Sinne darzustellen, sondern versuchen das als Netzwerkpunkt für zirkuläre Bauweisen auszubauen. Also wie eine Art Circular Hub in Greifswald, wo unterschiedliche Startups ihre Produkte mit ausstellen können, co-worken können, zusammenkommen können. Und da passiert auch wirklich schon sehr viel. Wir haben heute auch schon ein paar gesehen, die aus Mecklenburg-Vorpommern kommen mit ihren Produkten. Und da einfach nochmal so eine lokale Anlaufstelle. Auch ich sage jetzt einfach mal den ländlicheren Raum, auch wenn es natürlich eine Stadt ist, zu bringen, weil man auch merkt, das kann man gar nicht oft genug erzählen, auch in unterschiedlichsten Regionen, was es auch schon alles gibt, ne? Also an Produkten und an Vielfalt und was man noch alles noch einsetzen kann, um wirklich ökologischer, raumgesunder und dadurch eigentlich auch viel besser zu wohnen und zu arbeiten.
Dann viel Erfolg da auch weiterhin. Und dann kommen wir zur letzten Frage. Was erwartest du, wie schnell die Branche zirkulär wird? Es ist ja nach wie vor eine kleine Gruppe, das Netzwerk wird aber größer. Was hoffst du?
Also vielleicht erstmal mit, was wir sehen und was wir spüren. Wir merken, dass eine Veränderung da ist. Ja, also wir kriegen relativ oft Projektanfragen, wo gesagt wird, schaut mal, das ist gerade im konventionellen Bau geplant, was würde denn jetzt zum Beispiel das, ne, in eurem System bedeuten? Ist vielleicht auch im Moment noch ein bisschen viel Interesse, um sich da irgendwie anzunähern an das ganze Thema. Aber wir merken auch, dass der Druck bestimmter Nachhaltigkeitsaspekte in der Finanzierung und der Umsetzung, der fängt an zu wachsen, vor allem auch in größeren Unternehmen. Und da gibt es ja auch bestimmte Standards, die erreicht werden müssen in den kommenden Jahren. Und das hilft uns natürlich auch wieder, noch schneller bei unterschiedlichen Firmen auf den Radar zu kommen. Und ja, was wünschen wir uns? Also wir wünschen uns, was ich schon erwähnt habe, dass sehr, sehr viele Umsetzer und Planer und Projektentwickler wirklich den Mut haben, diese neuen Produkte mit einzusetzen und sich auch auf den Weg begeben, neue Finanzierungsformen, wie zum Beispiel eine Bauteilfinanzierung, die wir eben gerade versuchen, auch ins Leben zu rufen, mitzutragen. Weil nur so, wenn wir alle zusammen anfassen, werden wir es zusammen schaffen, dass zirkuläres Bauen auch möglich wird. Und ich glaube, es gibt genug Wege, dass es auch dem konventionellen Bauen gar nichts mehr nachsteht.
Mhm. Vielen Dank für das Interview, Anke Parson.
Dankeschön für die Einladung.
Und das war's für heute. In den nächsten Wochen erwarten euch weitere Gäste, die ich auf dem Heinze Baunetz Klimafestival interviewt habe. Unter anderem waren darunter einige Heinze Architektur Award GewinnerInnen. Die waren zum Teil aus Vorarlberg und Salzburg dort und haben mit mir in der Box auf der Messe gesprochen und einen Einblick in ihre Arbeit gegeben. Ich freue mich, wenn ihr reinhört. Wenn ihr den Podcast abonniert und die Glocke aktiviert, wird euch die neueste Episode jeweils gleich aufs Display gespielt. So verpasst ihr keine Episode mehr. Und lasst gerne eine Bewertung da, um den Podcast zu unterstützen. Danke fürs Zuhören. Habt eine schöne Woche. Tschüss.
Architekturfunk.
Das war der Heinze-Podcast Architekturfunk. Redaktion Klaus Fühner und Kerstin Kuhnekatt. Moderation, Produktion und Veröffentlichung Kerstin Kuhnekatt. Berlin 2024.